Im Alten Testament, wir haben gesagt, im Alten Testament schmeckt man Heil. Aber Heil als solches ist noch nicht da. Wir können den Gläubigen des Alten Testament in dem Sinne noch nicht als einen Geretteten bezeichnen. Ja? Dann haben sie in diesem Abschnitt aufgehört, indem sie da ganz kurz gesagt haben, aber wenn er im Glauben auf den Herrn vertraut und in diesem Glauben stirbt, ist er doch gerettet. Also hat er doch Rettung. Wie passt das zusammen? Rettung und Rettung im Alten Testament. Das habe ich nicht begriffen.
Darf ich fragen, was Sie unter Rettung verstehen? Damit ich die...
Sie haben mich gestern auf den Wert des Verständnisses der Frage gebracht.
Ja. Ich verstehe mit unter Rettung die Gemeinschaft mit Jesus nach meinem Tod. Die mir in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen kann. Dass ich bei Jesus sein darf.
Und sind Sie heute nicht gerettet?
Diesbezüglich, in Bezug auf meinen Körper, auf Hoffnung. Aber die Gemeinschaft mit Jesus in Bezug auf meinen Geist besteht ja jetzt schon.
Ja, genauso im Alten Testament. Ja. Man ist gerettet auf Hoffnung im Geiste und im Körper. Das eine ist zu Ende gekommen. Wir haben jetzt die Rettung, die Hoffnung, was im Alten Testament Hoffnung war, das ist jetzt nicht mehr Verheißung, es ist eingetroffen, es ist da. Es wird erlebt, die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Versöhnung. Das war im Alten Testament nur eine Hoffnung. Aber wenn man dann aus diesem diesem Vergänglichen in die Ewigkeit geht, in die Gemeinschaft mit Gott, dann wird das, was dem Glauben verheißen war, sprich Abraham zum Beispiel oder David, das wird dann vorweggenommen in der Gegenwart Gottes, denn er tritt ja in die Gegenwart Gottes und das ist das Heil, dass man in der Gegenwart Gottes ist. Ja? Das ist Versöhnung, das ist wozu der Messias kommt. Er ist jetzt da, wo er ankommen sollte. Und er gehört dann zu der Schar, die dann 1. Thessalonicher 4 mit Christus kommt und auch sie werden dann Hebräer 11 nicht ohne Gemeinde gerechtfertigt oder vollendet. Ja, die Vollendung, die fällt zusammen. Aber der Einstieg ins Heil, der fällt auseinander.
Heißt das, dass
zeitgeschichtlich.
Dass der alttestamentlich Gläubige den Zustand des Heils, den wir bei der Wiedergeburt erfahren, zum Zeitpunkt seines Todes erfährt?
Grundsätzlich ja. Ich kann es nicht bis ins Einzelne definieren. Ein Stück davon wird erlebt im Blick darauf, dass wir noch im Körper sind. Es ist auch jetzt noch begrenzt. Das Erleben der Vergebung und so weiter, der Versöhnung der Gegenwart Gottes, es ist wie durch einen Schleier oder in einem Spiegel, der dunkel ist und so weiter. Es gibt da begrenzte Aspekte. In gewissem Sinne hat er sogar mehr als wir. Aber grundsätzlich ja. So scheint mir es zu sein.
Sie haben Sie haben davon geredet, dass der Geist nach Hesekiel 36 kommt und Menschen erneuert und dann auch die Schöpfung erneuert. Jesaja 32. Wie muss man sich das vorstellen? Wo kann der Geist bei der Schöpfung anhaken, eingreifen?
Das bleibt erst gekommen. Das bleibt heute. Heute ist es noch nicht da. Ja, das geschieht erst, wenn wir, und zwar erst, auch das ist aufgeteilt, wenn wir das Millennium voraussetzen. Das ist aufgeteilt in Befreiung, Römer 8, Befreiung der Kinder Gottes, der Söhne Gottes. Und das dann ist die Voraussetzung erfüllt dafür, dass die Umwelt des Menschen, ja. Der ja die Krone der Schöpfung ist, auch befreit werden kann von ihrer Vergänglichkeit. Ja. Was dann ja aber erst nach dem, ja, zeichenhaft im Millennium.
Meine Frage geht noch ein bisschen weiter. Ja. Ob die Schöpfung, also die Natur, die Bäume und die Hunde und alles, hat die auch irgendwie eine eigene Identität? oder ist die einfach austauschbar? Habt ihr auch irgendwo eine geistige Dimension? Oder ist das nur Materie? Also wenn Kind fragt, kommt mein Hund auch in den Himmel?
Ja.
Nee? Die Frage ist gar nicht so dumm.
Nein.
Wird das einfach vernichtet und ist weg und wird ganz neu geschaffen? Oder ist da auch irgendwo eine Kontinuität durch eine geistige Dimension? Sie haben eben die Bäume klatschen in die Hände und oft werden ja die Natur läuft. Sie haben gesagt, das ist nur ein menschliches Bild. Ich frage mich, ob das von Gott her gesehen noch ein bisschen anders aussieht. Ob Gott seine Schöpfung noch mit einer geistigen Dimension ausgestattet ist, die wir einfach nicht sehen. Oder haben nur wir Menschen Geist oder Seele?
Nur der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen.
Ja.
Von daher müssten wir wahrscheinlich doch auf einen großen Graben schließen. Die Naturwissenschaft will also allerdings heute auf etwas mehr hier und da schließen, zum Beispiel in den Experimenten mit Blutpflanzen, Hauspflanzen oder auch anderen, dass zum Beispiel, wenn ein Blatt abgeschnitten wurde oder verletzt wurde, dass dann anschließend, wenn diese Person sich der Pflanze nähert, dass irgendwie es sich etwas bewegt, was man mit sehr feinsten Maschinen dann messen kann. Aber das dürfte doch ein menschlicher Schluss sein, der dann gezogen wird aufgrund dieses Ereignisses, dass das auf eine Qualität zu schließen ließe. Ich möchte von der Schrift her das verneinen, aber ich kann das nicht erklären, was da geschieht. Vielleicht irgendwie, es ist ja auch schließlich ein Unterschied zwischen Pflanzen, schon zwischen Pflanzen und inanimate, was ist das, also Steingestein und so weiter, das hat kein Leben, das nennt man das. Leblose Materie und dann Pflanzen, das ist ein Unterschied, und dann zwischen Pflanzen und Tieren ist nochmal ein Unterschied in Qualität, sodass von dort her vielleicht doch auch in dieser Beziehung eine gewisse Qualität Unterschied zu sehen wäre, der aber nicht an die Grenze des Personhaften, was wahrscheinlich zur Ebenbildlichkeit gehört, stoßen dürfte. Aber es ist sehr schwer, etwas darüber zu sagen. Mich bewegt mitunter die Frage, was geschieht mit einem Tier, das hier misshandelt wird. Es stirbt, das kann ich auch verstehen. Ich kann mit meinem Kind, das habe ich getan, eine Beerdigung gefeiert für ein Haustier. Ja? Ich darf nur nicht sagen, anschließend, dass es auch verstehen wird. Aber wenn es, Lexa anders schreibt, die Kinder haben, sie und ihre Schwester oder Freundin haben, noch die Freundin, glaube ich, hat noch angeschlossen im Namen des Vaters gesucht. Aber weil es nicht aufersteht, findet es sich nicht wieder in einem späteren Leben. Und wo ist da die Gerechtigkeit diesem spezifischen Tier gegenüber? Ich glaube schon, dass es Tiere geben kann in der neuen Schöpfung. Das sind da nicht dieselben. Ja. Das sind für mich offene Fragen.
Ich wollte nur bei Berthold noch anknüpfen. Das Luther, mein Junge. Ich wollte nur bei Berthold anknüpfen bei der Frage, ist der alttestamentliche Gläubige wirklich nach dem Tod schon gerettet oder erst seit dem Augenblick, als Jesus am Kreuz auch für ihn sein Blut vergossen hat, Jesus im Totenreich diese Botschaft verkündet hat und die Gefangenschaft gefangen geführt hat? Ist nicht eigentlich erst in dem Augenblick die Errettung eingetroffen?
Meines Erachtens ist 1. Petrus 3 überfrachtet, wenn man voraussetzt, dass dort Christus den Totenevangelium ankündet, proklamiert, beziehungsweise seinen eigenen Sieg. Auch Epheser 4, 9 und 8, 9 und 10 überfrachtet sind, wenn man voraussetzt, dass die unteren Teile der Erde den Hades selbst bedeuten. Von Psalm 139 her darf sich auf das Kommen Jesu in Niedrigkeit beschränken, zumal Abstieg das Gegenübergestellte von Aufstieg ist, Abfahrt und Auffahrt. Das heißt, obwohl die Auffahrt in der Auferstehung beginnt, beginnt die Abfahrt nicht mit dem Tode, sondern mit was in Bethlehem dann, das heißt also in der Zeugung. Und von daher gesehen ist zu fragen, ob, ob Epheser 4 wirklich von einer Hadesfahrt spricht, obwohl Petrus sagt, er ist in Hades gefahren. Aber ob das mehr bedeutet als nur gestorben sein, das ist, dafür gibt es in der Schrift meines Erachtens keine Anhaltspunkte. Echt nichts. Zwingende. Wenn es nicht Zwingende gibt, dann können wir auch nicht eine Lehre aufstellen. Und dann können wir auch nicht sagen, dass eine Rettung dann erst geschieht. Aber von dort her, dass Gott den Tod Christi wirklich ernst nimmt und erst dann wirklich Versöhnung ist, geschichtlich, von dort her wäre es zu erwägen. Ich bin mir nicht klar über das Los von verstorbenen Gläubigen überhaupt. Ganz klar. Aber ich setze einfach voraus, dass wenn sie sterben, dass sie in die Gegenwart Gottes gehen. Und das scheint mir das Wesentliche zu sein in der Versöhnung. Und dann hätte ich nichts mehr, wäre für mich nichts mehr im Wege. Es wäre allerdings eine Vorwegnahme aufgrund des Kommenden. Ja? Es darf ja auch im Alten Testament schon aufgrund von Golgatha ein gewisses Vorweg genossen werden, obwohl es nicht das Letzte ist. Und auch beim Gestorbenen ist es auch nicht das Letzte, weil auch sein Körper eben dann noch nicht erlöst ist. Aber wenn wir das Geistliche nehmen, dann scheint mir nach Hebräer 12, er ist ja schon ein Vollendeter, ja? Und der Schreiber sagt, ihr seid zu denen gekommen. Das heißt, sie sind schon, waren schon da, bevor das neue Zeitalter anbrach. Eine gewisse Vollendung, es wird also schon, von einer gewissen Vollendung wird schon gesprochen. Aber es gibt so wenige Anhaltspunkte. Ja?
Wenn das wenn das die Hadesfahrt, das der Petrus kriegt, das Kommen Jesu in die Niedrigkeit bedeutet.
Nein, Epheser 4. Die unteren Wörter der Erde.
Ja, ich wollte fragen, wer sind dann die Geister, denen Jesus predigt?
Ja, in Epheser 4 sagt Paulus, er kam in zu den unteren, zu den untersten Orten der Erde. Und David sagt, ich bin dort geboren. Und wahrscheinlich nicht, das heißt, wenn er in einer Höhle geboren wurde, dann natürlich unterirdisch. Aber sonst meint das, ist die Tiefe der Erde, obwohl man sehr schön sagen kann, wie ein Palästina-Missionar einmal sagte, Christus ist in der Nähe des tiefsten Tals der Erde geboren. Gewissermaßen ein Zeichen von seiner Niedrigkeit. Ich wollte nur sagen, dass ohne auf die Exegese einzugehen, dass 1. Petrus 3 nicht nötigt, es wäre ein besseres Wort auf Zwingen, nicht nötigt zu dieser Annahme, dass Christus dort erst dann heil, dass er bei ihnen, also dass erst dann heil eingetreten wäre für sie. Das ist eine Überbefragung.
Bitte auch fragen, ist der Beckermann schön.
Ja, ist es eine willige Antwort, wenn man daran denkt, dass ja der Zustand nicht mehr des Lebens hier auf Erden, die Zeit, gar keine Rolle mehr spielt? Dass von daher auch die Frage nach dem Zeitpunkt in dieser neuen Dimension überhaupt nicht mehr so entscheidend wichtig ist. Also wann die Erlösung dieser Verstorbenen geschieht, wie sie geschieht.
Ich finde es schwierig, von daher überhaupt dies vorauszusetzen, dass es keinen Unterschied gibt, ist etwas schwierig. Das wäre eine Voraussetzung aufgrund davon, dass Zeit für uns in Zusammenhang mit Raum steht. Und Raum ist erst geschaffen, das heißt, Raum wiederum und Zeit stehen in Verbindung mit Materie. Und Materie wurde geschaffen, 1. Mose 1. Ist ein bisschen zu viel da angegliedert. Das andere ist, dass Gott schon das Jenseits ernst nimmt. Er spricht davon, es ist da, es existiert. Welche Zeit Verhältnisse da sind, ist schwer für uns zu sagen. Obwohl eine gewisse Räumlichkeit vorhanden ist, denn Gott ist ja nicht vage. Und die Engel sind nicht vage, sie sind nicht allgegenwärtig. Also eine gewisse Räumlichkeit ist schon da, eine Begrenzung. Und auch, dass Gott spricht, das ist schon etwas. Ja? Es ist da, Er spricht, das ist begrenzt, das ist nicht alles. Es gibt ein gewisses Gegenüber von Wort zu Wort und von Gedanke zu Gedanke. Auch da ist Räumlichkeit da. Aber wir können nicht viel mehr sagen als das. Aber ich meine, wir müssen nicht zu lange bleiben. Das ist natürlich sehr einladend, so ein Thema.